Wir schauen uns heute den Schadensersatzanspruch nach 33a GWB an. Und hier seht ihr erstmal das Schema. Dieses Schema, ja, würde ich an eurer Stelle auswendig lernen. Man kann es theoretisch auch aus dem Gesetz ablesen, aber ja, man kann es auch auswendig lernen. Ist jetzt nicht so kompliziert. Fangen wir mit dem ersten Prüfungspunkt an im Schema. Und 33a GWB sagt nämlich, wer einen Verstoß nach 33.1 vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Das ist also die Norm, die wir ja prüfen für den Schadensersatz. Und der verweist uns jetzt auf den 33 ohne das A. Und der 33 ohne das A ist der Unterlassungsanspruch. Und darin steht, wer gegen eine Vorschrift dieses Teils, also auch § 1 GWB oder § 18, 19 GWB, oder gegen Artikel 101 oder 102 AEUV verstößt, oder wer gegen eine Verfügung der Kartellbehörde verstößt, ist gegenüber dem Betroffenen zur Beseitigung der Beeinträchtigung und bei Wiederholungsgefahr zur Unterlassung verpflichtet. Okay, wir brauchen jetzt also hier diesen Verstoß. Hier müsst ihr gegebenenfalls eine Inzidentprüfung machen. Ich weiß nicht, wie lange eure Klausur ist. Bei uns war, wie gesagt, eine 5-stündige Klausur und davon war Kartellrecht ja ein Drittel. Also so 1,5-2 Stunden ist immer unser Kartellrechtsteil gewesen. Deswegen war bei uns diese Inzidentprüfung, die kam gar nicht in Betracht, weil so viel Zeit hatten wir gar nicht. Und deswegen in unseren Klausuren an der Uni München war es daher am wahrscheinlichsten, dass im Sachverhalt so steht, hey, der X, der hat gegen 101 AEUV verstoßen und das wurde auch schon so von der Kommission festgestellt. In diesem Fall müsst ihr natürlich nichts mehr weiter prüfen, sondern ihr müsst dann einfach noch den 33b GWB zitieren, der dann sagt, dass wenn die Kommission oder das Gericht hier festgestellt hat, dass ein Verstoß gegen 101 oder 102 AEUV vorliegt, dann ist das so, dann ist man daran gebunden, § 33b, also an die Feststellung des Verstoßes, ist man hier gebunden oder ist das Gericht, was den 33a GWB prüft, gebunden. Okay, ja, es gibt noch so ein Problem mit der Reichweite, wie weit geht diese Bindungswirkung bei 33b? Ja, schaut euch dazu beispielsweise das Fallbuch von dem Christian Alexander, heißt er, glaube ich, an. Das ist so dieses grüne Fallbuch, Kartellrecht, das ist super. Da gibt es auch so einen Fall mit der Reichweite der Bindungswirkung. Okay, dann zweiter Punkt und der ist ganz wichtig. Das ist die Aktivlegitimation. Also, wer ist hier anspruchsberechtigt? Wer kann den Anspruch geltend machen? Und dieser Punkt ist etwas kompliziert. Das Problem ist nämlich, der 33a sagt, wer einen Verstoß nach 33.1 vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Und hier kann man die Ansicht vertreten und die vertrete ich auch immer und auch in unseren Lösungen wurde die am häufigsten vertreten, dass der 33a, der verweist ja auf den 33 Absatz 1. Und in dem 33 Absatz 1, da steht ja drin Betroffenen. Und hier gibt es im 33 Absatz 3 dann die weitere Regelung, betroffen ist, wer als Mitbewerber oder sonstiger Marktteilnehmer durch den Verstoß beeinträchtigt ist. Also der 33 Absatz 3 regelt die Aktivlegitimation beim Unterlassungsanspruch und so eine Norm gibt es aber nicht im 33a. Aber, und diese Ansicht würde ich vertreten, der 33a verweist auf den 33.1 und der 33.1, da steht drin Betroffenen und deswegen verweist der 33a im Absatz 1 auch über einen kleinen Umweg auf den 33 Absatz 3 und deswegen ist diese Vorschrift, diese Regelung ist anzuwenden, um zu schauen, ob jemand aktiv legitimiert ist. Es gibt noch eine andere Ansicht, die sagt, ja, es gibt diese Courage-Rechtsprechung des EuGH, die ist wirklich wichtig, die solltet ihr euch merken. Man kann die auch Jedermann-Rechtsprechung nennen. Das war in der Rechtssache Courage, also C-O-U-R-A-G-E, vor dem EuGH. Und da hat der EuGH gesagt, jeder, der einen Schaden durch ein Kartell erleidet, der ist schadensberechtigt. Und deswegen gibt es noch eine andere Ansicht, die sagt, nö, wir brauchen gar nicht den 33.3, sondern hier kann man einfach die Jedermann-Rechtsprechung anführen. Der EuGH hat die Aktivlegitimation beim 33a geregelt. Okay. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer ist denn, also ich folge wie gesagt jetzt hier der ersten Ansicht, die sagt, wir schauen auf den 33.3 GWB und da steht ja drin Mitbewerber oder sonstiger Marktbeteiligter. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, wer ist denn Mitbewerber oder sonstiger Marktbeteiligter? Hier, Mitbewerber ist regelmäßig das Horizontalverhältnis und sonstiger Marktteilnehmer ist das Vertikalverhältnis. Da gibt es auch noch so Definitionen dazu, aber ja, ich denke nicht, dass die notwendig sind, sondern einfach merken, Mitbewerber meint das Horizontalverhältnis und sonstiger Marktteilnehmer das Vertikalverhältnis. Es gibt so, ja, also für die 1000 Punkte, ja, oder 18 Punkte Lösung kann man hier natürlich, ja, Mitbewerber, das ist doch im 2.1 Nummer 4 UWG geregelt, aber dann kann man natürlich anführen, na, das ist im UWG und nicht im GWB. Und die Zielrichtung des UWG und des GWB sind ja verschieden. Das GWB möchte den Wettbewerb als solchen schützen, die Institution des Wettbewerbs, und schützt allenfalls mittelbar die Marktteilnehmer, während das UWG an erster Stelle den Schutz der Mitbewerber hat, den Schutz der Marktteilnehmer hat und erst in einem zweiten Schritt mittelbar ist natürlich, das sind natürlich UWG-Regelungen auch gut für den Wettbewerb als Institution. Insbesondere denke ich gerade an den 5-UWG und den 5a-UWG. Es ist natürlich gut für den Wettbewerb, wenn jeder oder wenn die Unternehmen nicht irreführen können, weil dann erst dann kann es ja wirklich so einen Preis- und Qualitätswettbewerb geben. Wenn jeder irreführen kann, dann kann es diesen Wettbewerb, ja, oder der ist zumindest dann erschwert. Naja, okay, also das ist, wie gesagt, die 18-Punkte-Lösung, wenn ihr hier noch das UWG, die Definition vom UWG hier heranziehen möchtet. Okay, könnt ihr machen. Meiner Meinung nach nicht erforderlich. Dann, hier steht ja noch im 33.3 Mitbewerber oder sonstiger Marktteilnehmer und dann muss man beeinträchtigt sein. Dann ist man aktiv legitimiert. Und die Beeinträchtigung meint einfach nur die Erschwerung der Chancen am Markt. Okay, oder jede Beeinträchtigung der Handlungsfreiheit. Keine Ahnung, denkt euch da irgendeine Definition aus, müsst ihr meiner Meinung nach auch nicht lernen. Genau, falls es noch irgendwelche Probleme gibt, die im Sachverhalt angelegt sind, bei der Aktivlegitimation. Wir hatten zum Beispiel mal einen Fall, hey, wieso solltest du denn einen Anspruch hier geltend machen können? Du hast doch gar nicht von mir als Kartellant Produkte bezogen. Wenn es irgendwie noch so Probleme gibt, dann kann man in diesen Fällen noch auf die Courage-Rechtsprechung des EuGH verweisen, wo dann gesagt wird, jeder, der durch ein Kartell einen Schaden erlitten hat, ist aktiv legitimiert. Und genau, das solltet ihr auf jeden Fall lernen, diese Courage-Rechtsprechung. Sehr gut, dann kommen wir zu dem dritten Punkt, der Passivlegitimation. Die ist im 33d GWB geregelt, begehen mehrere gemeinschaftlich einen Verstoß im Sinne des 33a Absatz 1, sind sie als Gesamtschuldner 426 fortfolgende BGB zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Also, wenn drei Unternehmen irgendwie eine Preisabsprache treffen, dann haften die natürlich dann im Schadensersatzverfahren, haften die gemeinschaftlich oder gesamtschuldnerisch. Ein kleines Problem, was es hier noch gibt, das ist die wirtschaftliche Einheit. Wir haben ja im Kartellrecht häufig den Fall, dass wir eine Muttergesellschaft und eine Tochtergesellschaft haben. Und die Tochtergesellschaft steht zu 100% steht die in der Hand der Muttergesellschaft. Dann gilt ja die Aktio-Vermutung nach dem EuGH und dann nehmen wir eine wirtschaftliche Einheit an. Und die wirtschaftliche Einheit haftet gesamtschuldnerisch. Das ist der Grundsatz, der gilt im ganzen Kartellrecht so. Dieser Grundsatz gilt für den Fall auch, dass die Mutter für die Tochter haftet. Also wenn die Tochter, VW, die VW AG und eine Tochtergesellschaft von der VW AG ist die VW Vertriebs AG oder die, Ersatzteile Vertriebs GmbH. Also da, wenn es um Reparaturen geht. So, und wenn jetzt die Ersatzteile Vertriebs GmbH, wenn die jetzt irgendwie eine Preisabsprache trifft und das wurde festgestellt und jetzt möchte der Betroffene Schadensersatz haben und der kann dann auch Schadensersatz von der VW AG, von der Mutter verlangen. Auch obwohl die Tochter hier den Kartellverstoß begangen hat und die VW AG, die hat eigentlich nichts gemacht. Okay. Das Problem, was es hier gibt, ist, kann die Tochter in Anspruch oder haften für das Verhalten der Mutter? Und hier stellt sich die Frage, haften die hier gesamtschuldnerisch? Und dagegen spricht, dass wir die Haftung stark ausweiten und das finde ich noch das stärkere Argument, die Tochter ist ja regelmäßig undoloses Werkzeug. Die Tochter steht ja dann beispielsweise hat die Muttergesellschaft den Aktienbesitz, 100% der Aktien an der Tochter und hat dann Weisungsbefugnis gegenüber der Tochtergesellschaft und dann kann die Mutter sagen, hey Tochter, du machst das. Und dann muss die Tochter das befolgen. Und deswegen ist die Tochter dann regelmäßig undoloses Werkzeug. Dafür, für eine gesamtschuldnerische Haftung, spricht aber natürlich erstmal, wir haben diesen funktional relativen Unternehmensbegriff des EuGH und der sagt, wenn man eine wirtschaftliche Einheit hat, dann haften die gesamtschuldnerisch. Wieso sollte man jetzt hier von dem Grundsatz abweichen? Und zweites Argument, was natürlich auch immer so ein klassisches EU-Argument ist, das ist die Stärkung der privaten Kartelldurchsetzung. Also es ist natürlich schön, wenn der Geschädigte oder der Betroffene, wie es der 33.3 sagt, wenn der gegen mehrere seinen Anspruch geltend machen kann, es ist natürlich für ihn vorteilhaft, wenn er gegen die Tochter den Anspruch hat, aber auch gegen die Mutter. Deswegen kommt man so zu einer vermittelnden Lösung meistens, zumindest die herrschende Meinung, meine ich, hat diese Lösung hier, dass wenn ein konkreter Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichen Tätigkeit der Tochtergesellschaft und dem Gegenstand der Zuwiderhandlung besteht, dann kann die Tochter für die Mutter haften. Also wenn die VW AG als Muttergesellschaft irgendwie eine Preisabsprache über diese Ersatzteile schließt, dann ist der Gegenstand der Zuwiderhandlung hier auf diesem Ersatzteilmarkt und dann kann die Tochter hier haften, weil ein konkreter Zusammenhang besteht, weil die Tochter ist ja ist ja die Ersatzteile Vertriebs GmbH, also die hat da auch mit den Ersatzteilen zu tun und das wäre dann ein konkreter Zusammenhang. Das heißt, in dem Fall könnte die Tochter für die Mutter haften. Und die könnte man dann in Anspruch nehmen. Gut, vierter Punkt, Verschulden, eigentlich immer zu bejahen, 276 BGB, okay. Hier noch eine kleine Anmerkung, wenn wir einen Fall von 33 BGB haben, dann ist ein schuldhaftes Verhalten immer gegeben, weil die Kommission kann dieses Bußgeld überhaupt nur dann verhängen, wenn ein schuldhaftes Verhalten vorhanden ist. Ja, es gibt noch so ein kleines Problem. Braucht man überhaupt ein Verschulden? Weil die Kartellschadensersatzrichtlinie sagt oder sieht dieses Verschuldenserfordernis nicht vor. Aber okay, könnt ihr euch im Kommentar anschauen. Ist jetzt nicht so wichtig, was aber super wichtig ist und wahrscheinlich der wichtigste Punkt mit in diesem 33a GWB, das ist der fünfte Punkt, der kausale Schaden. Hier müsst ihr euch wirklich, und deswegen solltet ihr eigentlich dieses Schema auswendig lernen, weil hier solltet ihr nichts vergessen. Bei diesem Prüfungspunkt gibt es drei Unterprüfungspunkte. Einmal muss Kausalität gegeben sein. Das ist meistens nicht so problematisch. Zweiter Punkt, und das ist der wichtigste, die Schadenshöhe. Und das schauen wir uns jetzt alles an. Kommen wir zu diesem, wir sind jetzt hier beim fünften Punkt, Unterpunkt 1, Kausalität. Hier ganz wichtig, hier könnt ihr den 33a Absatz 2 anführen. Es wird widerleglich vermutet, dass ein Kartell einen Schaden verursacht. Und dann wird hier noch, ja, bestimmt, was ein Kartell ist, aber das ist, ja, meistens sagt ihr dann noch 3a Absatz 2, Satz 1, Satz 2, Nummer und dann halt das, was einschlägig ist. Okay. Normalerweise genügt dieser kurze Hinweis auf den 33a Absatz 2. Genau. Für die Kausalität. Hier noch auch noch ein wichtiges Problem. Das ist der Preisschirmeffekt. Das solltet ihr auch unbedingt gehört haben. Das ist auch als Umbrella-Effekt, glaube ich, bekannt. Umbrella-Effekt. Und hier haben wir ein kleines Beispiel dazu. A und B sind Mitbewerber von C. Sie haben gemeinsam einen Marktanteil von 75% und schließen eine Preisabsprache. C merkt, dass seine Konkurrenten A und B den Preis erhöht haben. Angesichts dessen erhöht auch C seine Preise. D hat jetzt beim C eingekauft und verlangt jetzt von A und B Schadensersatz. Also nochmal ganz kurz erklärt, was wir hier kartellrechtlich haben. Wir haben hier eine Preisabsprache zwischen A und B. Das ist jedenfalls ein Verstoß gegen 1 GWB oder gegen 101 AEUV. Und genau, so, also A und B sind hier die Bösen. Der C, der hat das gemerkt und hat sich dann autonom angepasst. Er paralleles Autonomverhalten. Das war autonomes Parallelverhalten, so muss es heißen. Der C hat sich hier also angepasst und der ist nicht böse. Also der C ist hier kartellrechtlich nicht zu belangen. So, aber A und B sind die Bösen und deswegen kann der D natürlich nicht gegen C vorgehen, weil C hat nicht gegen nichts verstoßen, sondern D kann gegen A und B möglicherweise oder vorgehen, weil die haben gegen das Kartellrecht verstoßen. Die Frage ist aber, der D hat ja beim C eingekauft. Und wie prüfen wir jetzt hier den Schaden? Und hier gibt es diesen Preisschirmeffekt. Und das ist wirklich wichtig. Und der ergibt auch sehr viel Sinn. D ist unter dem Umbrella-Effekt, so heißt er also, Betroffener. Gemäß 33a GWB muss der Schaden kausal auf das Kartell zurückzuführen sein. Zwar hat D nicht direkt bei A und B, bei den Bösen, gekauft. Jedoch hat die Preiserhöhung von A und B den C zu einer Preisanpassung veranlasst. Hätten A und B ihre Preise nicht erhöht, hätte C seinen Preis nicht angepasst. Hier gibt es also Kausalität angesichts dessen, steht ja auch sogar im Sachverhalt. Auch war es nicht unwahrscheinlich, dass C die Preise angleichen würde. Das ist dieser wichtige Punkt bei der Adäquanz, das ist der Umbrella-Effekt. Auch war es nicht außerhalb jeglicher Lebenserfahrung, dass C die Preise dann angleichen würde. Des Weiteren umfasst der Schutzzweck der Norm den Schaden des D. D kann jetzt also von A und B Schadensersatz verlangen, weil normalerweise, hier im Sachverhalt steht dann normalerweise, ja, unter normalen Wettbewerbsbedingungen hätten die Kopfhörer 100 Euro gekostet. Wegen dieser Preisabsprache zwischen A und B kosteten die Kopfhörer, und weil der C das dann angepasst hat, kosteten die Kopfhörer 120 Euro und D hat 1000 Kopfhörer gekauft und deswegen 1000 mal 20 Euro sind 20.000 Euro. Diesen Schaden hat dann D erlitten und den kann er von A und B dann verlangen. Genau, und nochmal, die Ratio hinter diesem Preisschirmeffekt ist ziemlich logisch, weil A und B haben ja eine Preisabsprache. Stellt euch mal vor, ihr seid Kunde. Ihr seid jetzt hier Kopfhörer im Kopfhörermarkt und ihr wollt wo kaufen. So, ihr seht, A und B, die haben ihre Preise erhöht. So, das ist also nicht mehr so attraktiv, dort zu kaufen. Deswegen geht ihr dann zu einem Kartellaußenseiter, zum C. Bei dem sind die Preise noch erstmal, sagen wir mal, normal oder halt gute Preise. Da kosten die Kopfhörer erst nochmal 100 Euro. So, aber der C, der sieht, oh, meine Nachfrage, die ist ja hier deutlich höher geworden. Ich bekomme viel mehr Kunden, weil meine Produkte wohl günstiger sind als die von A und B. Deswegen gehen ganz viele Kunden zu mir. Und natürlich, wenn die Nachfrage steigt, dann erhöht natürlich C auch seinen Preis. Und deswegen ist dieser Umbrella-Effekt. Deswegen liegt es nicht außerhalb jeglicher Lebenserfahrung, dass C dann die Preise angleichen wird, wenn ein Kartell zwischen A und B vorliegt. Gut. Damit kommen wir dann zu der Schadenshöhe. Bei der Schadenshöhe richtet sich natürlich der Schaden ganz normal erstmal nach der Differenzhypothese. Also wie steht man jetzt da und wie stünde man ohne das schädigende Ereignis da? So, das ist erstmal der Grundfall. Und wichtig ist auch nochmal, dass im 33a Absatz 4 GWB, da ist nochmal die Regelung der Zinsen ab Schadenseintritt geregelt. Und der verweist auf den 288 und 289 BGB. Wichtig ist aber, und das ist der Punkt bei der Schadenshöhe, das ist der 33c. Das ist die sogenannte Passing-on-Defense oder die Schadensabwälzung. Und ja, ich mache es erstmal mündlich. Ich glaube, das ist eigentlich ganz gut, das erstmal mündlich zu hören. Also, sagen wir, A und B verkaufen Kopfhörer. Oder näher, sagen wir, A und B sind Kopfhörerhersteller. Also, die stellen Kopfhörer her. Und die treffen jetzt irgendwie eine kartellrechtswidrige Absprache. So, jetzt haben wir unseren Mediamarkt und unseren Saturn, was auch immer. Und die kaufen jetzt Kopfhörer bei dem Kopfhörerhersteller. Und weil A und B, die Kopfhörerhersteller, weil die eine Preisabsprache oder irgendwas abgesprochen haben, und deswegen kaufen Saturn und Mediamarkt diese Kopfhörer zu einem überhöhten Preis. Und jetzt kommt der wichtige Gedanke von dem 33c. Wenn jetzt die Kopfhörer zum überhöhten Preis gekauft worden sind, also sagen wir mal 120 Euro, und jetzt verkaufen Saturn und Mediamarkt diese Kopfhörer aber zum Preis von 150 Euro oder 180 Euro, mir egal, dann können doch A und B sagen, ja, du hast doch gar keinen Schaden erlitten. Den Schaden, den du, der Schaden besteht ja in, der in dem überhöhten Einkaufspreis von Saturn und Mediamarkt. Saturn und Mediamarkt, ihr habt doch den Schaden abgewälzt. Ihr habt den Schaden doch weitergegeben an die Kunden, die dann bei euch die Kopfhörer gekauft haben. Und das ist der 33C. Und das steht hier nochmal drin. Wird eine Ware oder Dienstleistung zu einem überteuerten Preis bezogen, so ist der Schaden nicht deshalb ausgeschlossen, weil die Ware oder Dienstleistung weiterveräußert wurde. Okay, der Schaden des Abnehmers, Satz 2, das ist der wichtige, der Schaden des Abnehmers ist aber ausgeglichen, soweit der Abnehmer einen Preisausschlag, der durch einen Verstoß nach 33.1 verursacht wurde, an seine Abnehmer weitergegeben hat. Legaldefinition der Schadensabwälzung. Und das ist eben dieser Fall, von dem ich gesprochen habe. Wenn Saturn und Mediamarkt diesen Schaden schon auf die Kunden abgewälzt haben, dann haben Saturn und Mediamarkt keinen Anspruch oder keinen Schaden erlitten, besser gesagt, weil die Kopfhörerhersteller sich abgesprochen haben. Das ist der 33C. Und zum Schluss möchte ich nochmal auf den 33c Absatz 2 zu sprechen kommen. Darin steht, dem Grunde nach wird zugunsten eines mittelbaren Abnehmers vermutet, dass der Preisaufschlag auf ihn abgewälzt wurde, wenn Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, A, B, C und so weiter. Und wichtig ist dann auch nochmal der Absatz 3, den solltet ihr euch hier auch nochmal kommentieren, wo dann die Vermutung keine Anwendung findet, wenn glaubhaft gemacht wird, dass der Preisaufschlag nicht oder nicht vollständig an den mittelbaren Abnehmer weitergegeben wurde. Hier ist es super wichtig zu wissen, das solltet ihr euch wirklich merken, wer ist mittelbarer Abnehmer im Sinne von 33c Absatz 2? Mittelbarer Abnehmer ist jede Person, die die Waren oder Dienstleistung nicht unmittelbar von einem Katelanten, also Rechtsverletzer, bezogen hat, sondern von einem unmittelbaren Abnehmer oder nachfolgenden Abnehmer erworben hat. Also mittelbarer Abnehmer, das ist dann beispielsweise der Fall, ja, mit Kopfhörer geht es jetzt nicht so gut. Ja, egal, wir machen es trotzdem mal mit Kopfhörern. Also A und B stellen Kopfhörer her, dann verkaufen die das an Saturn und Mediamarkt und jetzt verkaufen Saturn und Mediamarkt das auch noch an das Unternehmen X, weil Unternehmen X, das betreibt einen eigenen Onlinehandel und muss ja irgendwoher das einkaufen und genau. Dann wäre jetzt dieses Unternehmen X ein mittelbarer Abnehmer, weil das Unternehmen X hat nicht unmittelbar von dem Rechtsverletzer A und B, die Kopfhörerhersteller, die haben sich abgesprochen, hat nicht unmittelbar von einem Rechtsverletzer bezogen, sondern hat von einem unmittelbaren Abnehmer die Kopfhörer erworben, nämlich von Saturn oder Mediamarkt. Und das wäre dann ein mittelbarer Abnehmer und das bedeutet dann, unser Unternehmen X, da wird dann vermutet, dass der Preisaufschlag auf ihn abgewälzt wurde. Also unser Unternehmen X, der hat erstmal einen Schaden erlitten. Genau, hier steht es auch nochmal, nicht direkt vom Katelanten, sondern von einem Belieferten des Katelanten. Unsere Katelanten A und B haben Saturn und Mediamarkt beliefert und da hat unser Unternehmen X von Saturn und Mediamarkt, hat er die Kopfhörer erworben. Genau, Vermutung kann widerlegt werden. Beweislast, genau, noch wichtig, wer ist hier in der Beweislast? Hier ist es natürlich so, dass die Katelanten, die Rechtsverletzer, die sind in der Beweislast, weil für die ist es ja vorteilhaft, wenn der Schaden abgewälzt wurde. Weil wir Saturn und Media, nehmen wir an, Saturn und Mediamarkt verklagen die auf Schadensersatz und unseren A und B. Und jetzt, wenn A und B jetzt sagen, hey, ihr habt den Schaden abgewälzt nach 33c, ja, dann haben Saturn und Mediamarkt ja gar keinen Anspruch gegen A und B. Und deswegen sind die Rechtsverletzer in der Beweislast. Genau, hier seht ihr nochmal das Schema mit den Anmerkungen. Und ja, Mitverschulden ist jetzt nicht so relevant, aber okay. Ja, keine Verjährung, okay. Möchte ich jetzt eigentlich nicht durchmachen. Da müsst ihr halt den 33H GWB lesen. Und da müsst ihr auch wirklich viel leider lesen. Da gibt es auch noch den Absatz 6, der mal relevant wurde. Ich glaube, auch in diesem Orvi-Fall wurde der relevant. BGH Orvi. Genau, und das war's auch schon von dem heutigen Video. Kontrollfragen war ich zu faul für. Okay, vielleicht mache ich die noch. Und dann sehen wir uns aber jedenfalls beim nächsten Mal. Ihr könnt den Kanal natürlich wie immer gerne abonnieren. Und dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.